Das Leben als Musiker ist von Anfang bis Ende lernen. Meine Herren, Pianissimo, Pianissimo! Das war erschreckend. Musik ist Narkotika, das ist eine enorme Stimulanz. Das Orchester war für mich ein Heiligtum. Die Dirigenten habe ich nicht gemerkt, die waren unbedeutend für mich.
Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Mein heutiger Gast könnte sich eigentlich für das Guinness-Buch der Rekorde bewerben als ältester Dirigent der Welt. Es ist der schwedische Grand Seigneur Herbert Blomstedt und er ist sage und schreibe 95 Jahre alt. Vor kurzem war er beim BRSO zu Gast und hat mit uns zusammen die 4. Sinfonie von Anton Bruckner geprobt und aufgeführt. Und was soll ich sagen, wenn er vor uns am Dirigierpult steht, kann ich es einfach nicht fassen, dass dieser wache, agile Mensch ein halbes Jahrhundert älter sein soll als ich. Seine Hingabe und Liebe zu Musik, die er eigentlich schon so oft gehört und geleitet hat, ist immer spürbar. Er singt vor, geht ganz ins Detail, findet immer noch Sachen heraus, die er neu gestalten will. Von Müdigkeit, Schwäche oder Routine keine Spur. Und die Proben mit ihm, die gehen immer bis zur letzten Minute. Früher Schluss, nicht mit Herbert Blomstedt. Zumindest fast nie. Als wir uns nach der Bruckner-Probe in seinem Dirigentenzimmer im Herkulessaal zum Gespräch treffen, sind es eben ganz besondere Umstände. Herr Blomstedt, wir haben bis gerade eben mit Ihnen geprobt und es ist heute etwas sehr Ungewöhnliches passiert. Sie haben die Probe vor dem eigentlichen Ende abgebrochen und alle haben gesagt, das ist ein historischer Moment. Sie sehen aber wie immer, so erlebe ich Sie seit Jahren, am Ende einer Probe so fit und frisch aus. Was war heute los? Waren wir zu gut? Oder warum war früher Schluss?
Ja, ich habe mich immer zu Hause gefühlt mit dem Orchester. Aber sie sind einfach wunderbar gut, gute Leute. Sie passen höllisch auf und sind trotzdem spontan. Ihre Eigenart ist völlig präsent. So muss es sein. Aber es ist nicht immer so. Das ist auch bei mir sehr selten, dass ich eine ganze Stunde vergeben habe.
Ich weiß, aber, ich habe das auch noch nicht bei Ihnen erlebt.
Aber ich finde, das wäre völlig irre, wenn wir noch eine Stunde zu spielen. Was machen wir? Also wiederholen wir was?
Genau.
Das hat keinen Sinn. Wir wissen, was wir bearbeiten müssen. Und das Ziel, wissen wir, was das ist. Und wenn das erreicht hat, dann ist das erreicht.
Genau, und dennoch haben wir es alle als etwas Besonderes wahrgenommen, weil normalerweise, und das sage ich Ihnen ganz ehrlich, Herr Blomstedt, gegen Ende einer Probe, wenn es auf 16 Uhr zugeht, dann merke ich das schon. Ich denke manchmal, ja, ich bin manchmal schon kaputt nach einer Probe. Und dann gucke ich nach vorne, wenn Sie da sind und ich denke, der Herr Blomstedt, der ist ein halbes Jahrhundert älter als ich. Wie macht er das? Er singt in der Probe. Er lässt ganz viel spielen. Er erklärt tausend Sachen und er hat immer ein Begeisterungsstrahlen im Gesicht. Ganz ehrlich, also ich fühle mich dann oft nicht so, als wäre ich 50 Jahre jünger. Wie geht das, Herr Blomstedt, ganz ehrlich?
Ja, Musik ist einfach für uns ein Narkotika, nicht wahr? Das ist eine enorme Stimulanz. Aber nicht jede Musik, es ist nicht die Töne per se. Es muss Musik sein, die geladen ist mit Sinn. Und das stimuliert enorm. Es gibt auch Musiker und auch Dirigenten, die denken, ah, das haben wir schon gespielt so oft, das kennen wir schon. Das ist der Reiz verloren. Das stimmt nicht. Diese Musik ist so reich an Details und interessante Geheimnisse, dass man kommt nicht auf die Spur, wenn man das auch 100 Mal gespielt hat. Aber man muss jedes Mal etwas Neues entdecken, dann ist das spannend. Wenn nun das wiederholt wird, dann ist es langweilig, dann wird man sofort müde.
Ja, ich kann sehr gut nachvollziehen, was Sie meinen. Und es ist auch oft ein gutes Müdesein, dass man merkt, man hat was getan. Ich möchte gleich unbedingt noch mehr von Ihnen dazu wissen, wie man über viele Jahre an einem Werk so großen Gefallen hat und immer wieder etwas Neues entdeckt. Aber vorher möchte ich Ihnen nochmal aus meiner Wahrnehmung sagen, dass nicht nur Ihr Proben-Elan so einzigartig ist, sondern ich finde, ich habe in 11 Jahren beim BASO jetzt auch viele Dirigenten erlebt, ich finde auch sehr besonders, dass Sie immer sehr respektvoll mit dem Orchester umgehen. Und ich sage Ihnen, das tun nicht immer alle. Viele verlieren echt auch mal die Geduld und werden zornig. Wir haben auch Dirigenten hier gehabt, die schon in dieses Dirigentenzimmer entschwunden sind, weil sie sehr böse waren, weil das Orchester irgendetwas nicht gemacht hat. Ich finde das bemerkenswert, aber ganz ehrlich, gibt es gar nichts, wo Sie manchmal bei einem Orchester denken, wenn das jetzt so weitergeht, dann komme ich an die Grenze meiner Geduld. Kennen Sie sowas?
Nein, so habe ich eigentlich nie gedacht, denn ich habe viel Geduld. Das liegt an meiner Erziehung.
Herbert Blomstedt ist in einem streng religiösen Haushalt aufgewachsen. Die Mutter war Pianistin und von ihr hat der kleine Herbert auch seine ersten Musikstunden bekommen. Sein Vater war Pastor in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, einer protestantischen Freikirche. Der Glaube war bei den Blomstedts allgegenwärtig. Vor dem Frühstück wurde jeden Tag aus der Bibel vorgelesen und gebetet. Herbert bewunderte seinen Vater für seine Klugheit und für seine Konsequenz. Seine Kindheit beschreibt er als sehr glücklich. Eine Sache war in der Familie auf jeden Fall ganz wichtig. Die Kinder sollten zu moralisch vorbildlichen Menschen erzogen werden. Und bis heute hat Herbert Blomstedt höchste moralische Ansprüche an sich selbst. Demut, Bescheidenheit und Disziplin bestimmen als Grundwerte sein ganzes Leben.
Ich kann mich erinnern, zum Beispiel mit meinem ersten Orchester, das war in Norrköping, in Schweden. Da war ein alter Herr in der zweiten Geige. Ich tut mir so leid um ihn. Der ganze Spaß an Musik könnte man nicht merken bei ihm. Er spielte. Da half es nicht zu sagen, ich war, pass es mir auf. Und das wird nicht helfen. Das würde nichts schlimmer machen. Und ich habe tatsächlich im Konzert gemerkt, dass er da hat ein bisschen Vibrato gemacht. Das hat mich so bewegt. Ich war fast zum Weinen im Konzert. Dieser alte Mann, plötzlich hat er Zeichen gezeigt, dass die Musik ihm etwas bedeutet.
Aber das heißt, vorher in der Probe, weil da würden mir jetzt ein paar Menschen, vielleicht ich selber auch einfallen, die dann schon mal genervt werden, die sagen, können Sie mal bitte engagiert spielen? Das ist nicht Ihre Art, oder? Sie fordern das nicht mit einer gewissen, vielleicht auch mal einer Genervtheit ein, das ist nicht Ihr Stil.
Ich habe zu viel Respekt für andere Musiker oder andere Menschen. Ich betrete die Bühne nicht mit dem Gefühl, jetzt werde ich euch zeigen, wie es losgeht. Das ist nicht meine Art. Ich spiele ja nur mit den besten Orchestern. Das ist eine Ansammlung von Talenten auf derselben Boden. Unglaublich. Mhm. Also ich habe große Ehrfurcht für diese Orchester. Und das ist immer eine, nicht billig gesagt, eine Ehre, das zu dirigieren. Aber das ist ein Glück, dass ich das machen kann und dass ich es machen darf. Ja. Ich habe nicht das Bedürfnis, zu zeigen, wie gut ich bin. Ich möchte viel besser sein. Ich strebe jeden Tag, etwas Neues zu lernen und auch zu können. Das macht mich nicht verzweifelt. Das ist ein Teil von meiner Natur. Ich glaube, den meisten Musikern geht das auch so.
Ja, in jedem Fall. Und ich kann nur sagen, dass ja so eine Atmosphäre, die Sie dadurch schaffen in einer Probe, für uns auch die beste Atmosphäre ist, um wirklich hervorragend zu spielen. Weil ich muss auch sagen, wenn ich zornige Dirigenten vor mir habe, das verändert ja nicht im Positiven den Klang und nicht im Positiven das Musikmachen. Insofern ist das auch für uns wirklich ganz, ganz besonders, dass wir wissen, dass Sie immer mit dieser Offenheit und Freundlichkeit uns gegenübertreten. Weiß ich auch sehr zu schätzen. Und ich habe mal in einem Interview von Ihnen gehört, dass Sie auch so schön gesagt haben, ich befinde mich mit 100 Meistern gemeinsam auf der Bühne, wie Sie es gerade gesagt haben. Also so weg von diesem hierarchischen Denken und was ja vielleicht früher auch noch eher so war. Und das genießen wir in jedem Fall sehr, kann ich Ihnen sagen. Also es ist auch etwas sehr Bedeutsames.
Ich habe immer die Orchester bewundert. als ich Teenager war und die Musik so entdeckt habe, zum ersten Mal. Das war in Göteborg, das ist die zweite Stadt Schwedens. Sehr schöne Stadt. Die hatten eben ein neues Konzerthaus gebaut. Und das Konzerthaus ist noch eine von den besten in der Welt. Mhm. Also man hat versucht, eine Rangliste, akustische Beste. Dieser Saal kommt als Nummer 4. In eine relativ kleine, eine halbe Million, aber relativ eine kleine Stadt. Ich ging jede Woche zweimal in Konzert. Jeden Donnerstag, jeden Sonntag war ein Symphoniekonzert. Und ich hatte Abonnement, was ich selbst gekauft hatte. Meine Eltern hatten nicht keinen Überschuss, das zu zahlen. Ich habe Zeitungen verkauft, damit ich Geld bekam, Saisonkarten.
Wirklich? Einen kleinen Job hatten Sie für...
Ja. Ah, okay. Und das kann ich auch sagen, meine Mutter war Pianistin. Und sie hat mir versprochen, 10 Pfennig für jede Stunde, die ich übte. Das war auch ein extra Anreiz. Ich war Geige und ich habe also liebend gerne Geige gespielt. Ich war besessen von der Geige. Ich hatte einen wunderbaren Lehrer, der eine von den Konzertmeistern war, in einem Orchester. Und das Orchester war für mich ein Heiligtum. Ich kannte die Namen von jedem. Natürlich vor allem für die Streicher, für die Geigen, alle, die ganze Reihe nach, ich bewundere die. Und den Bläsern natürlich. Und die meisten habe ich noch heute im Gedächtnis. Die Dirigenten habe ich nicht gemerkt. Die waren unbedeutend für mich. Wahrscheinlich nicht. Mit ein paar Ausnahmen keinen Eindruck gemacht.
Das ist aber lustig.
Die Orchester, die Musiker. Ja. Auch der dritte Posaunist hat wenig Haare, fast kaum Haare. Und sein Kopf glänzte so auf der Bühne. Der hieß Lohengrin Cremonese.
Das ist aber
ein Cremonese, ein Schwede.
Ja, das ist lustig.
Ja. Unglaublich, das vergisst man ja nie.
Also Sie vergessen es nie, das ist schon schwer beeindruckend, aber das ist tatsächlich ein markanter Name. Ja.
Und schön. Da war ein ganz junger Konzertmeister, der war nur 19 Jahre, als er nach Göteborg kam. Fantastischer Musiker. Ich habe ihn enorm bewundert. Neben ihm saß ein Deutschstämmiger, der hieß Franz Kaufmann. Aber das war zu simpel für ihn, hatte ich umgenannt. Der hieß Francesco Asti.
Das wissen Sie noch,
das ist schon im Mund, das ist wunderbar. Ja. Der dritte Konzert war mein Lehrer, Lars Famerius, ein fantastischer Pädagoge. Und jede Geigenstunde, jede Woche war ein Höhepunkt der Woche. Er hatte zusammen mit seiner Frau eine kleine Musikschule. Und sein Zimmer war eine ungeheure Stimulanz. Recht großes Zimmer, aber das waren Bücher und Noten bis zum Dach hoch. Nur für Fenster war eine Öffnung, sonst alles nur Bücher und Noten. Und einziges Möblement war ein Schreibtisch an der Seite und 2 Quartettnotenständer.
Ah, diese doppelten,
wo man
ja, beidseitig.
Spielt, mit eingebautem Licht. Und da könnte man also auch spät nachts probieren, nur diese Lichter in diesem Zimmer mit den Büchern und die Quartette. Oh, ich war im Paradies.
Ach toll.
Ja. Also das hat schon von Anfang an eine enorme Zauber. Das Musik machen und das Entdecken von der Musik, das hat mich nie verlassen.
Das ist eigentlich schon meine nächste Frage, weil ich es eben spannend finde, mit Ihnen mal darüber zu reden, wenn man so lange so intensiv Musik macht. Und das ist lange bei Ihnen. Sie sind jetzt fast 70 Jahre lang Dirigent, eine enorme Zeitspanne. Wie das so mit der Euphorie ist, ob die sich nicht verändert. Sie haben es gerade eigentlich schon gesagt, aber ich möchte noch ein bisschen mehr dazu wissen. Zum Beispiel zu Bruckner. Wir proben ja diese Woche mit Ihnen und spielen im Konzert die 4. Sinfonie von Anton Bruckner. Und Sie haben ja ein sehr intensives und inniges Verhältnis sozusagen auch zur Musik von Bruckner. Können Sie noch mal kurz beschreiben, wie lange liegt es jetzt von heute zurück, dass Sie zum ersten Mal Bruckner gehört haben und was hat das damals mit Ihnen gemacht?
Ja, das vergesse ich nie. Die 4. Sinfonie war die erste, die ich hörte. Ich war vielleicht 13 Jahre alt und das hat mich unglaublich fasziniert. Ich ging ins Konzert mit meinem Bruder, der war 3 Jahre älter. Und er liebte Musik so wie ich. Der spielte wunderbar Cello, aber er hat gewählt, Arzt zu sein, und der war mein Leibarzt, als wir erwachsen waren. Und die hatten ein System, wir saßen immer zusammen. Und wenn etwas besonders schön war, dann haben wir so mit den Knie so ein bisschen anders.
Ach
Das
so.
bedeutet fantastische Stelle. Und wir gingen nach Hause durch einen Park nach dem Konzert und haben gesungen diese Melodien und geschwärmt einfach. Also das war die ganze Zeit in der Schule, die letzten Jahre, 3 Lehrjahre Gymnasium. Ich habe da Abitur gemacht in Göteborg. Das war der Musik geweiht. Eine unvergessliche Zeit. Und dieses Gefühl von fast Anbetung, von die Musik ist etwas Unerklärliches, ist so faszinierend. Und da gibt es so viel zu lernen und macht einen so neugierig, so bereichernd. Ich habe nie das Gefühl gehabt, jetzt kann ich's. Jetzt kann ich's. Und immer hatte ich das Gefühl, nein, ich kann nicht genug. Ich muss mehr wissen, muss mehr können. Und das habe ich nie vergessen, das heute auch gleich.
Also damit ist ja quasi auch schon diese Frage beantwortet, wie erhält man sich so eine Euphorie über, das sind ja fast 80 Jahre. Sie haben in der Zwischenzeit so oft, denke ich mir, diese Sinfonie und andere auch, die Sie lieben, immer wieder interpretiert und gehört. Und dennoch ist immer noch etwas von dieser Anfangsbegeisterung da. Ist es dieses immer wieder was entdecken wollen? Können Sie das vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr beschreiben? Ich finde das nämlich auch für die Perspektive des Zuhörens sehr interessant. Was kann ich entdecken, auch nach mehrmaligem Hören?
Es gibt so enorm viele Details. Und auch wenn die Note immer dieselben ist, gibt es keine Aufführung, die gleich ist. Auch in einer Probe, manchmal es wird wiederholt, das ist nicht dasselbe. Das ist Unterschiede, die wir vielleicht wünschen. Das sind vielleicht Unterschiede, die wir nicht wünschen. Dann arbeiten wir daran. Aber es gibt sehr viele Unterschiede. Und es gibt auch keine einzige perfekte Lösung. Das ist immer ein Herantasten an ein Ideal. Und wenn wir da nahe kommen, sind wir glücklich. Aber gleichzeitig wir wissen, morgen ist das nicht gut genug. Das kann einem, wenn man diese Einstellung hat, zum Verzweiflung bringen. Denn man ist ja immer unzufrieden. Auch wenn es etwas schön war, aber es gibt doch noch mehr schöne Möglichkeiten. Das kann man leicht verzweifeln werden, aber das Einzige, was da hilft, ist die Liebe zu der Musik.
Aber ich finde, es ist auch sehr charakteristisch, dass Sie auf der Suche immer bleiben, immer noch etwas Neues zu entdecken. Ist das sowieso ein Charakterzug von Ihnen? Machen Sie das in anderen Lebensbereichen auch? Sind Sie ein Entdecker oder gibt es viele Lebensbereiche, wo Sie sagen, ja, da habe ich nicht so viel Entdeckungsfreude? Ist es etwas Typisches für Sie, immer wieder neu zu entdecken?
Das liegt vielleicht in meinem Naturell, aber es liegt in der Naturell, glaube ich, von den meisten Musikern. Man ist einfach unersättlich. Man kann nicht nie genug bekommen. Das ist wie eine Droge. Wenn man etwas mehr hat, dann reicht das. Das muss man noch mehr haben, noch mehr. Und das wird nur eine Bereicherung. Das ist der Unterschied zu den Drogenwelten, nicht wahr? Man wird nicht abhängig in dem Sinne, aber doch ist ein enormes Bedürfnis, sich noch tiefer hinein in die Materie zu sinken. Ich bin auch Musikwissenschaftler. Das habe ich sogar von meinem ersten Lehrer bekommen. Er sagte mir, wenn du jetzt Abitur machst und Göteborg verlässt und geht nach Stockholm, dann vergiss es nie. Du musst noch mehr lernen. Du musst auf die Universität. Das hat er mir eingeprägt.
Als Abiturient hat Herbert Blomstedt Fächer wie Mathematik, Geschichte, Geografie oder auch Sprachen besonders gern gemocht. Theologie wäre allerdings auch eine Studienoption gewesen, quasi als Tribut an seinen Vater. Aber er hat sich dann doch für ein Musikstudium entschieden und schrieb sich an der Musikhochschule in Stockholm ein. Dirigieren war damals allerdings noch kein Thema für Herbert Blomstedt. Er spielte Klavier, Orgel und Violine und war auch Konzertmeister im Hochschulorchester. Erst von dieser Position aus hat er dann allmählich begonnen, sich für das Dirigieren zu interessieren.
Geige spielen, das ist fein, das ist gut genug. Ich war passionierter Geiger. Und dass ich nicht Geige geworden bin, hat vielleicht ein bisschen noch physisch. Ich habe beim Fußballspiel mein viertes Finger verletzt, ist breiter geworden. Und da kann man auch im Beethoven-Violinkonzert kann man nicht sauber spielen da oben. Das ist zu groß. Man muss schmale Finger haben. Mhm. Aber sonst könnte ich mir sehr gerne vorgestellt, ein Streichquartett zu bilden zum Beispiel und davon leben. Jeden Tag Streichquartett spielen. Wenn man jung ist, dann denkt man auch, die Mädchen, man kann ja ein wunderbares Mädchen heiraten und mein Bruder ein anderes Mädchen und dann spielen wir zusammen jeden Tag.
Herr Blomstedt, ob das gut geht, weiß ich nicht. Vielleicht ist das alles zu intensiv, privat und die Musik so intensiv, aber es ist vielleicht ein schöner Traum, das gebe ich Ihnen recht. Seit Sie dirigieren, also wie gesagt, seit einer langen Zeit, seit 70 Jahren, hat sich, finde ich, in Orchestern schon sehr viel verändert. Ich finde auch so mit das Herausstechendste ist, dass es jetzt viele Frauen im Orchester gibt. Ich finde aber auch so im Zusammenleben im Orchester ist es sehr anders geworden. Wir haben mehr Mitspracherecht, wir bilden Gremien, wir dürfen mit dem Manager diskutieren und ich finde, es kommt immer mehr so auf Augenhöhe. Wie würden Sie denn sagen, hat sich in dieser langen Zeit der Beruf des Dirigentenseins verändert? Gibt es da was, wo Sie sagen, das ist heute wirklich gar nicht mehr so wie früher?
Ja, und das ist tatsächlich eine große Entwicklung gewesen. Ich studierte dann in Stockholm, 5 Jahre auf der Musikhochschule. Das Orchester war sehr gut. Stockholm hat 3 hervorragende Orchester. Philharmonie, Rundfunk und Oper, die sind alle großartig. Aber die Philharmonie in Stockholm zu der Zeit war, glaube ich, ziemlich typisch für viele Orchester. Gut, aber ein bisschen arrogant. Die hatten was erreicht, die hatten die besten Dirigenten der Welt musiziert. Mhm. Ich konnte viel lernen, ging praktisch jede Woche mehrmals in der Probe bei der Philharmonie, habe viel gelernt. Positiv auch, wie man sich nicht benehmen soll. Mhm. Unvergesslich war ein deutscher Gastdirigent, sehr namhaft, großer Name. Und er probierte die Mozart-Variationen von Max Reger. Und er konnte an den Schluss von einem Satz nicht leise genug haben. Und er war so irritiert, der hat geschrien. Mhm. Pianissimo, meine Herren, Pianissimo! So in dieser Art. Mhm. Das war erschreckend. So benimmt man sich nicht. Und besonders, wenn man das etwas leise haben, dann soll man nicht umgekehrt schreien. Ja. Also ich habe auch gelernt durch negative Beispiele.
Ja, man hat das so akzeptiert als was, das ist hier so normal, dass man auch mal angeschrien wird.
Heute ist das nicht mehr so.
Ich gebe Ihnen völlig recht, das ist dann eine Ausnahme und ich glaube, früher war es anders. Ja. Aber ich stelle mir das auch für den Dirigenten oder die Dirigentin eigentlich sehr angenehm vor, wenn man wirklich mehr auf Augenhöhe mit dem Orchester ist. Es entspannt ja auch selber mehr, oder? Also es ist ja auch für Dirigenten oft wirklich auch eine Sache, man ist unter großer Spannung. Man hat so viele Musiker vor sich und Musikerinnen. Und es ist ja eigentlich auch wunderschön, wenn man nicht diese Etagendenken hat, dieses Hierarchische, wenn man wirklich gemeinsam arbeitet. Also das würden Sie schon sagen, hat sich vor allem verändert als in diesem Beruf Dirigent.
Ja, ja. Mhm. Und gleichzeitig ist das mehr demokratisch. Die Dirigenten, die ich kannte als junge Musiker, waren oft so Halbgötter, ein bisschen arrogant. Das hat mich auch gestört.
Nachdem Herbert Blomstedt mit seinem Hochschulstudium fertig war, hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis er als Dirigent debütierte. Die Zeit hat er für ein Studium der Musikwissenschaften an der Universität Uppsala genutzt. Er sagt, das half ihm, Musik besser zu verstehen. In seiner langen Karriere hat Herbert Blomstedt nur wenige Chefpositionen inne gehabt. Lieber blieb er länger bei einem Orchester und blieb ihm über ein ganzes Jahrzehnt lang treu. Erste Chefpositionen nahm Blomstedt bei Orchestern in seiner Heimat Schweden an. 1975 wurde er dann für 10 Jahre Chefdirigent der Dresdner Staatskapelle. Danach machte er das San Francisco Symphony Orchestra zu einem führenden Klangkörper der USA, kehrte dann nach Deutschland zurück, übernahm das NDR-Sinfonieorchester und später dann das Gewandhausorchester in Leipzig. Heute tritt Herbert Blomstedt als Gastdirigent mit den besten Orchestern der Welt auf. Mit 95 ist sein Kalender noch randvoll gefüllt. Für sein großes Engagement wurde er vor kurzem mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet.
Ich finde auch sehr spannend, mit Ihnen über Lernen zu sprechen, weil ja sich da vielleicht ja auch was ändert, wenn man älter wird. Und ich fand es früher, ehrlich gesagt, in meinem Geigenunterricht immer ziemlich schrecklich, wenn man mir gesagt hat, ja, Anne, wenn du das und das nicht gelernt hast, bis du 16 oder 18 bist, dann geht das nicht mehr. Da habe ich immer Stress gehabt. Ich muss das alles jetzt, bis ich noch ganz jung bin, lernen. Was halten Sie jetzt auch heute, wo Sie viel mehr Lebenserfahrung haben, von solchen Zeitlimits im Lernen?
Das Leben als Musiker ist von Anfang bis Ende Lernen. Das Lernen hat kein Ende. Und das ist nicht zu bedauern, das ist gut so. Man muss das auch ausnutzen können. Man muss das als Geschenk, dass man das Bedürfnis hat, noch mehr zu lernen.
Und es geht auch immer noch, ja, oder? Also ja. Sie haben ja offensichtlich nicht das Gefühl, dass es irgendwann schwieriger ist zu lernen, oder kennen Sie das, dass Sie sagen, ja, das macht jetzt schon mehr Mühe, sich das und das anzueignen? Weil Sie wirken nicht so, also diese Neugier scheint ja sehr zu helfen.
Selten habe ich so gedacht. Ich bin kein schneller Lerner selbst. Ich brauche viel Zeit und man muss sich mit sich selbst auch Geduld haben. Nicht nur mit anderen, auch mit selbst. Und nicht aufgeben, wenn es nicht sofort klappt, was man will. Das ist ein langer Weg. Und natürlich kommt man mit zunehmender Erfahrung zu dem Punkt, jetzt vielleicht, wenn ich noch 20 Jahre leben durfte, könnte ich vielleicht etwas schaffen auf diesem Gebiet. Aber dann ist das Leben schon zu Ende. Viele von meinen Kollegen sagen mit Recht, dass erst wenn die 60, 70 geworden sind, haben sie das Gefühl, jetzt kann ich was. Aber das ist ein sehr trügerisches Gefühl und tödlich. Mhm. Man kann nie genug, nie. Auch der Beste ist nicht genug vorbereitet für Ideale. Und das wissen wir doch alle, dass unbegrenzt die Anforderungen sind enorm.
Genau. Herr Blomstedt, von nichts kommt nichts. Also das heißt, Sie sind auch nicht umsonst natürlich so gesund und positiv und energetisch. Sie trinken keinen Alkohol, Sie leben sehr diszipliniert, sind Vegetarier. Und das begeistert mich gerade sehr, weil ich mit Yoga begonnen habe. Sie machen Yoga, oder? Machen Sie das jeden Tag?
Körperliche Übungen mache ich schon jeden Tag. Auch bedingt, ich habe ja vor einem halben Jahr einen Sturz gehabt,
ja,
in Berlin und habe den Oberschenkel gebrochen. Deswegen bin ich ziemlich behindert mehr im Gehen. Aber das stört mich nicht, das tut nicht weh. Ich muss mir so Zeit nehmen für Bewegung. Mit einem Rollator kann ich mich gut selbstständig bewegen. Aber ich möchte nicht mit einem Rollator auf der Bühne kommen. Klar, ich komme gerne mit einem Musiker zusammen. Jeden Morgen, auch als etwas körperlich behinderte Person, mache ich im Bett schon eine halbe Stunde Übungen, bevor ich aufstehe. Fängt an mit den Füßen so zu machen und Atemübungen und so weiter, damit es locker bleibt. Und das war am Anfang einfach besonders nötig, um wieder Bewegung zu bekommen. Nach der Operation ist die Muskulatur völlig weg.
Klar.
Das muss man wieder aufbauen, mit viel Geduld. Aber wenn man gewohnt ist, diszipliniert zu leben, dann ist das keine neue Herausforderung. Das wie, ja. wie immer.
Den Eindruck habe ich bei Ihnen auch. Ich würde gerne noch mit Ihnen noch kurz über Ruhestand sprechen. Denken Sie überhaupt an Ruhestand? Haben Sie überhaupt mal an Pensionierung gedacht oder denken Sie gar nicht so weit und sagen, ich lebe im Jetzt und mal gucken, was kommt?
Ja, da sind wir sind ja sehr verschieden. Einige Musiker hören gerne auf, weil sie auch andere Interessen haben. Für viele und viele von den Besten ist das Instrument, das einem am Leben hält, sozusagen. Und da ist es, kann es bitter sein.
Ja.
Habe ich völlig verständlich. Ich habe im Gewandhaus, mein letztes Orchester, wo ich Chef war, einen wunderbaren Kontakt zu dem ehemaligen Vorstand des Orchesters, Herr Brauer, ein Cellist. Wunderbarer Mensch. Er geht oft in Konzerte, also er ist jetzt Rentner, hat aufgehört, vielleicht vor 10, 20 Jahren schon. Und ich fragte ihn neulich, als ich ihn traf, was machen Sie denn jetzt? Ich rühre überhaupt nicht mein Cello. Überhaupt nicht. Ein völlig neues Leben. Ich glaube, er hat keine Schüler, er beschäftigt sich nicht mit Musik. Aber jeder Fall ist anders.
Wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie jetzt rein theoretisch in Ruhestand wären, womit würden Sie sich denn gerne beschäftigen? Gibt es da, wie Sie eben gesagt haben, es gibt Menschen, die haben dann noch ganz viele andere Hobbys. Was würden Sie denn dann gern machen?
Ich habe sehr viel Interesse. Sehr viel Interesse. Das bereichert nur mein Musizieren. Aber ich habe eine große Büchersammlung. Das ist inzwischen etwa 30.000 Exemplare.
30.000?
Ja. Und 30.000. Das habe ich in der Universität in Göteborg vermacht, wo ich aufgewachsen bin. Und die haben das mit Freude aufgenommen, alles, was ich da hinterlasse. Das finde ich ungeheuer interessant. Ich habe ziemlich viel Kunst, billige Kunst, nicht Picasso, sondern das kann ein Musiker nicht sammeln, aber Papierkunst, Grafik und so weiter. Das liegt eigentlich nur da und warte, bis ich pensioniert werde.
Man kann es ja noch ein bisschen warten vielleicht, ich sehe das noch nicht, aber schön zu wissen, das weiß man nicht, aber das finde ich sehr spannend. Also
es ist ein sehr schönes Leben, finde ich, aber jeder muss seine Eltern werden selbst gestalten.
Ja.
Die Verhältnisse sind verschieden, Instrumente sind verschieden und alles ist verschieden. Man muss seinen Weg finden.
In jedem Fall sind wir alle immer, wenn Sie hier sind, sehr motiviert, weil Sie wirklich ein Vorbild in vielerlei Hinsicht sind und ich habe es jetzt auch sehr genossen, mit Ihnen sprechen zu können und ich danke Ihnen sehr, Herr Blomstedt.
Ja, ich freue mich sehr.
Herzlichen Dank. Dankeschön.
Dankeschön.
Vielleicht habt ihr ja Lust, euch selbst einmal einen Eindruck von der Probenarbeit mit Herbert Blomstedt zu machen. Wenn ihr bei YouTube BRSO Herbert Blomstedt probt Bruckner 4 in die Suche eingebt, seid ihr hautnah bei einer Probe von uns dabei. Dann könnt ihr selber sehen, wie agil und begeistert er in der Probenarbeit ist. Ihr wisst ja, in jeder Podcast-Folge rufe ich unseren zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle an. Und heute finde ich es natürlich sehr spannend, ihn mal zu seinem Dirigierkollegen Herbert Blomstedt zu befragen. Hallo Sir Simon, hier ist Anne mal wieder.
Oh Anne, hi, how are you?
Ja gut, ich hoffe Ihnen auch.
Of course.
Sir Simon, ich habe in dieser Podcast-Folge mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen, und zwar mit Herbert Blomstedt.
Fantastic, Herr Blomstedt. The strange thing is, Guru, I've known him all my career. And he has seemed to become younger and younger. In his 50s, he seemed much older than he is now. Always wonderful. But what I see with him is he has gained a whole type of freedom by being older. And it's maybe no longer caring what does anybody think, but he just now goes to the center of the music. And he's a kind of miracle.
Ich kannte zwar Herbert Blomstedt nicht in seinen 50er Jahren, aber ich kann auch nur sagen, wie über 90 wirkt er wirklich gar nicht.
I remember Mr. Blomstedt said to me, oh, this is wonderful, because now my daughter can travel with me, because she's 70. And that made me laugh a lot. So he's more with his family now, because she's traveling with him.
Jetzt hat er mehr Zeit mit seiner Tochter, weil sie über 70 ist und pensioniert ist und deshalb mit ihm reisen kann. Also das ist wirklich der Hammer. Ja, Sir Simon, mal abwarten, wie lange wir beide so durchhalten.
Oh, but he's a good lesson. I keep on doing Pilates.
Ja, und ich mache natürlich weiter Yoga.
Oh, good for you.
Tausend Dank, Sir Simon. Ich werde mich natürlich wieder melden.
Good, easy. Same procedure as every year.
Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und dann findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freundinnen, Freunden und Bekannten und lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Das wäre fantastisch. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.